Ich war immer noch sauer auf Lo, und Wingman Jr. war, soweit ich mich erinnern konnte, eine kleinere, dickere Ausgabe seines Vaters. Er hatte immer wieder zu uns rübergeglotzt, als wir vor Gerichten seinen alten Herrn ausgesagt hatten. »Ach, komm schon«, sagte ich verächtlich. »Der ist doch höchstens 12. Das hält dich doch auch nicht davon ab, dich zu benehmen, als ob dir ganz London höchstpersönlich gehört, oder? Pass bloß auf, Carly. Momentan halten sich die Winkmans noch zurück, aber sie haben nicht vergessen, dass du es warst, die Julius hinter Schloss und Riegel gebracht hat. Sie wollen Rache, grausame, blutige Rache. So«, sie schob den Teller weg und klatschte schallend in die Hände. »Dafür schuldest du mir jetzt aber eine ganze Tüte Lakritz, Cubbins.« »Kein Problem«, entgegnete George. »Ist schon notiert. Allerdings sind das nicht ganz die Neuigkeiten, auf die wir diesmal scharf sind, Flo. Es geht um das Riesendurcheinander in Chelsea. Du arbeitest doch dort in der Gegend. Nur ein paar Straßen landeinwärts ist der Teufel los. Wie ist denn die Lage in Flussnähe? Hast du dort einen Anstieg übernatürlicher Aktivität wahrgenommen?« Flo erhob sich von dem Poller, auf dem sie gehockt hatte, reckte sich ausgiebig, hob dann den schlammverkrusteten Saum ihrer Jacke und kratzte sich wer weiß wo. »Doch, stimmt. Dort ist auf jeden Fall mehr los als sonst. Vor allem in den Straßen am Südwestufer. Da wimmelst nur so von Geistern. Als ich mal in Chelsea Wharf stand, habe ich auf einen Schlag 3 Schemen und einen Waberer gesehen. Aber die Biester wagen sich nie näher als 50 Meter an die gute alte Mutter Themse ran. Zu viel fließendes Wasser, hm?« George nickte es mechanisch, damit etwas mehr Beteiligung. Er schaute wieder auf seinen Stadtplan. »Ja, ja, das stimmt. Vielen Dank, Flo, das hilft uns schon ein ganzes Stück weiter. Sag mal, könntest du die Ufergegend eine Weile für mich im Auge behalten? Vor allem die Südwestseite. Ich wüsste gern, ob dort weiterhin die meisten Besucher auftauchen. Wenn du irgendein Muster in den Erscheinungen erkennst, gib mir Bescheid. Natürlich kriegst du zur Belohnung tonnenweise Lakritzschnecken.« »Abgemacht.« Flo hörte auf, sich zu kratzen, zog ihre Jacke zurecht und griff nach ihrem Jutesack, den sie mit einer blitzschnellen Bewegung über die Schulter warf. »Ich muss los. Heute Abend ist Ebbe. Bei Wannell Keys liegt ein verfaultes Bootswrack, das dringend geflattert werden muss. Man sieht sich.« Nach wenigen Schritten war sie im Flussnebel verschwunden. »Hey, Carlyle«, wehte ihre Stimme noch einmal zu uns herüber. »Mach dir wegen Lockie keinen Kopf. Sieht ganz so aus, als hätte er was für dich übrig. Immerhin bist du schon 1,5 Jahre bei ihm und lebst noch.« Ich starrte ihr nach. »Was soll das denn jetzt wieder heißen?« Aber sie war weg. George und ich standen wieder allein vor dem Lokal. »Ach, vergiss es«, sagte er. »Es macht einfach Spaß, dich zu ärgern.« »Sieht ganz so aus. Sie spielt gern mit den Gefühlen anderer Leute wie eine Katze mit einer wehrlosen Maus.« »Danke, da fühle ich mich doch gleich besser.« Ich warf ihm einen schiefen Blick zu. »Wie kommt's eigentlich, dass sie nie über dich herzieht?« George kratzte sich die Nasenspitze. »Hä? Ist mir noch gar nicht aufgefallen.« Kapitel 15. Früh am nächsten Morgen kehrte Lockwood von seinem Ausflug nach Chelsea zurück. Er hatte die Stunden der Dunkelheit damit verbracht, einsam und allein durch die Straßen zu streifen. Diese Erfahrung war offenbar zugleich spannend und verwirrend gewesen, denn er konnte bestätigen, was wir von dem Aussichtsturm gesehen und von Inspektor Barnes gehört hatten. »Die ganze Gegend brodelt nur so vor übernatürlicher Aktivität«, berichtete er. »Aber nicht nur wegen der Besucher, obwohl von denen tatsächlich jede Menge unterwegs sind. Die ganze Atmosphäre ist, als wäre alles und jedes in Aufruhr. Sämtliche Begleiterscheinungen, die uns sonst auch zu schaffen machen, wabern dort wie unsichtbare Wolken durch die Straßen. Eishauch, Miasma, Malarigkeit und kriechendes Grauen. Man spürt richtig, wie es durch die Gassen auf einem zuschwappt oder aus den Häusern wabert, an denen man vorbeigeht. Es braut sich rings um einen zusammen, so dass man unwillkürlich den Degen zieht. Man steht auf der Straße, das Herz klopft wie rasend, man dreht sich um die eigene Achse und wartet auf den Angriff. Und dann ist es wieder weg. Mich wundert jetzt gar nicht mehr, dass es unter den dort eingesetzten Agenten so viele Verluste gegeben hat. Das Treiben dort reicht aus, um den Stärksten um den Verstand zu bringen.« Lockwood hatte eine Anzahl Geister von Weitem gesehen, in höher gelegenen Fenstern, in Gärten und auf den Hinterhöfen von Geschäften. Die Straßen dagegen waren überwiegend besucherfrei, dafür wimmelte es dort von übernervösen Agententeams, die scheinbar planlos in ganzen Viertel umherirrten. Auf halber Höhe der Kings Road hatte Lockwood einem Team von Atkins und Armstrong geholfen, sich gegen einen Brabbler zu wehren, kurz darauf hatte er sich nach einer Unterhaltung mit einem Berater von Tandy, der zusammen mit 4 angstschlotternden Außendienstlern einen kleinen Park observierte, in die Sydney Street begeben, wo man den Ausgangspunkt des Ganzen vermutete. Aber dort war es weder besser noch schlechter als überall sonst gewesen. »Sie graben alle Friedhöfe um«, sagte er, »und verteilen Salz auf dem Boden. Die Leute von Rodwell schleppen Abwehrmittel an, die ich noch nie gesehen habe. Salzkanonen, Lavendelspritzen und so weiter. Hilft alles aber nichts. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was wir dort ausrichten könnten. Da müsste uns schon etwas ganz Neues einfallen. Lass das mal meine Sorge sein, entgegnete George. Ich habe da schon eine Idee, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit. Die bekam er. Ab sofort nahm George keine neuen Aufträge mehr an, sondern ging nahtlos in den Recherchemodus über. Während der nächsten Tage bekamen wir ihn kaum zu Gesicht. Ein-, zweimal fiel mir auf, dass er die Portland Row am frühen Morgen verließ, den Rucksack mit Papieren vollgestopft und das Bündel Berichte, die ihm Kipps überlassen hatte, unter den Arm geklemmt. Er suchte die Archive und Bibliotheken von Südwest-London auf und kehrte erst zurück, wenn es dunkel wurde. Er traf sich auch nochmal mit Flo Bones. Abends hockte er allein in der Küche und kritzelte unleserliche Notizen auf den Rand des weißen Tuchs. Über das, was er da eigentlich trieb, sprach er wenig, doch in seinem Blick glomm wieder das alte Leuchten, seine Augen funkelten hinter den Brillengläsern wie Glühwürmchen, die in einem Einmachglas umherschwebten. Daran erkannte ich, dass an irgendwas Spannendes dran war. Während er sich das Hirn zermarterte, zogen wir anderen uns weitgehend von dem Einsatz in Chelsea zurück. Lockwood sah sich noch ein paar Mal in abgesperrten Gegend um, wandte sich aber bald wieder alltäglicheren Fällen zu. Ich machte es genauso. Allerdings zogen wir nicht wieder gemeinsam los. Holly Monroe teilte die Arbeit mit ihrer üblichen sachlichen Tüchtigkeit gerecht zwischen uns auf und jonglierte mit Klienten und Terminen. Sie war eingestellt worden, um uns etwas Luft zu verschaffen, sodass wir wieder öfter im Team arbeiten konnten. Seltsamerweise hatte ich aber den Eindruck, als arbeiteten wir sogar noch mehr als früher und sahen einander dabei noch seltener. Irgendwie hatten Lockwood und ich nie den gleichen Weg oder verließen auch nur zur gleichen Zeit das Haus. Wir standen zu verschiedenen Uhrzeiten auf. Wenn wir uns mal zu Hause begegneten, war unsere dauerlächelnde Kollegin meistens ebenfalls zugegen. Seit dem Reinfall mit den blutigen Fußspuren waren Lockwood und ich kaum allein miteinander gewesen, und Lockwood schien auch nichts dagegen zu haben, dass es auf diese Art weiterging. Dabei hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass er noch sauer auf mich war. Im Grunde wäre mir das lieber gewesen. Es war eher so, als hätte er sich von mir zurückgezogen, als hüllte er sich wieder in die frühere Distanziertheit, von der er sich nie ganz verabschiedet hatte. Dabei war er stets auf korrekteste Höflichkeit bedacht. Er beantwortete meine Fragen und erkundigte sich pro forma nach den Fortschritten meiner Fälle. Ansonsten ignorierte er mich. Seine Kopfwunde war verheilt, auf seiner Stirn war nur noch eine schwache Narbe zu erkennen, dicht unter dem Haaransatz. Sie stand ihm gut, so wie alles, mich jedoch erinnerte sie jedes Mal an meine Unprofessionalität und mein Versagen, und ihr Anblick versetzte mir immer wieder einen Stich. Trotzdem war ich auch verärgert. Ja, ich hatte ihn und die anderen in Gefahr gebracht. Ich hatte mich daneben benommen, das ließ ich nicht abstreiten. Aber das war noch lange keine Entschuldigung für Lockwoods abweisendes Verhalten, das sich anfühlte, als hätte er sich hinter eine Absperrung zurückgezogen, zu der ich keinen Zutritt hatte. Andererseits war Lockwood eigentlich immer schon so gewesen. Auf das Fehlverhalten anderer reagierte er mit Schweigen. Wahrscheinlich verhielt er sich schon seit Jessicas Tod so. Ihr jüngerer Bruder konnte den Angriff nicht verhindern. Ein Paradebeispiel, seine Schwester. Er hatte uns einiges über sie erzählt, aber längst nicht genug. Ich hatte immer noch kein richtiges Bild von dem, was sich damals in jenem Zimmer abgespielt hatte. Wie auch, wenn er den Mund nicht aufmachte. Oder gab es vielleicht noch andere Mittel und Wege, mehr darüber herauszufinden? Meine Gabe erlaubte es mir schließlich, Verborgenes aufzuspüren. Jedes Mal, wenn ich in wütender und enttäuschter Stimmung durch den Flur im ersten Stock kam, wurde mein Blick von der bewussten Tür angezogen. Eine Woche verging. George recherchierte, Holly organisierte und der Schädel gab mit schöner Regelmäßigkeit Unverschämtheiten von sich. Lockwood und ich gingen weiterhin getrennter Wege. Inzwischen tauchten an fast jedem U-Bahnhof riesige Plakate auf und warm für die bevorstehende Parade. Elegant gestaltete Plakate von Fitz, in Silbertönen und mit sachlichem Schrifttyp, die uns dazu einluden, uns die Nacht zurückzuerobern. Leuchtend bunte von Rodwell mit einem gemalten, übertrieben grinsenden Löwen, der mit der einen Pranke einen Geist bändigte und in der anderen einen überdimensionalen Hotdog hielt. Trotzdem kam es in den Straßen um das Sperrgebiet herum fast jeden Tag zu Protestkundgebungen, zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, bei denen es Verletzte gab und Wasserwerfer zum Einsatz kamen. Der Abend des rauschenden Festes rückte in einer angespannten und überreizten Atmosphäre näher. Anfangs hatte Lockwood keine Lust gehabt, hinzugehen. Er war verschnupft, dass man uns nicht aufgefordert hatte, am Umzug der Agenturen teilzunehmen. Dann erhielten wir jedoch zu unserem Erstaunen eine Extraeinladung. Miss Wintergarden, die sich mittlerweile wieder der Annehmlichkeiten einer geisterfreien Stadtvilla erfreute, gehörte zu den Prominenten, die auf dem vordersten Wagen mitfuhren. Sie lud uns ein, ihre Gäste zu sein. Der Aussicht auf derart bevorzugte Plätze konnte Lockwood nicht widerstehen. Am Nachmittag des großen Tages machten wir vier uns auf den Weg quer durch London zum Fitz-Mausoleum, vor dem der Umzug abfahren sollte. Ja, wir vier. Holly Monroe kam auch mit. Das Mausoleum lag am östlichen Ende der Strand, dort, wo die Straße den Namen änderte und zur Fleet Street wurde. Das Gebäude erhob sich auf einer Insel mitten im Verkehr. Früher hatte dort eine Kirche gestanden, die im Zweiten Weltkrieg zerstört und durch das dunkelgraue Gebäude, das Marissa Fitz sterbliche Überreste beherbergte, ersetzt worden war. Das Mausoleum hatte einen ovalen Grundriss und eine Betonkuppel. Auf der Westseite rahmten zwei imposante Säulen den Eingang, der auf das Fitzhaus, die Zentrale der Agentur, ausgerichtet war. In den dreieckigen Giebel über den Säulen war das Wahrzeichen von Fitz, ein prächtiges Einhorn, eingemeißelt. Wuchtige Bronzetüren führten ins Innere, das an bestimmten Tagen für Besucher geöffnet war, die den schlichten Granitsarg der berühmten Vorkämpferin besichtigen wollten. Es wurde schon dunkel, aber die Parade sollte ja eine zur Schaustellung organisierten Widerstandsgeistes werden und die aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen waren nicht zu übersehen. Dicke Kabel mit daran aufgehängten Geisterlampen waren quer über die Straßen gespannt, an jeder Ecke brannten Lavendelfeuer. Angeleuchtete Rauchschwaden wirbelten über die Köpfe der Menge, die um das Mausoleum herumwogte wie eine rastlose Flut. Noch weiter oben hüpfte und tanzte ein gigantischer, aufblasbarer Degen, versilbert und so lang wie ein Londoner Doppeldeckerbus, vor dem mattschwarzen Nachthimmel. Die Aufgänge zur Waterloo Bridge und die Aldwych Street waren voller Verkaufsstände und Rummelbuden. Knall den Geist ab, Schießbuden drängten sich neben Poltergeist-Fahrgeschäften, deren riesige Roboterarme kreischende Männer und Frauen hoch durch die Luft wirbelten. Es gab Karussells mit lustigen Phantomgestalten, auf denen man reiten konnte, und überall wurden Spinnwebzuckerwatte oder Süßigkeiten in Form von Totenköpfen, Knochen und Ektoplasmaklumpen verkauft. Wie auch bei den sommerlichen Jahrmärkten amüsierten sich die Erwachsenen am allermeisten. Heute Abend fühlten sie sich sicher. Heute Abend waren die Bordsteine der großen Straßen mit Salz und Lavendel bestreut und verwandelten diese Hauptschlagader Londons in ein buntes Feenreich, das man gefahrlos erkunden konnte. Männer und Frauen, ältere und jüngere, eilten uns vorbei, die Wangen vor Begeisterung und Aufregung über das allgemeine wagemutige Unternehmen gerötet. Die Stimmung hatte etwas gezwungen Übermütiges. Ich spürte überall das verzweifelte Bedürfnis, die nächtlichen Ängste in etwas Kindliches, Harmloses zu verwandeln. Wir standen mit den Händen an den Degenknäufen etwas abseits in einer Ecke und ließen die Welt in uns vorüberhüpfen. »Die Erwachsenen sind so fröhlich«, meinte Lockwood nachdenklich. »Fühlt ihr euch nicht auch manchmal alt?« »Doch«, sagte George. »Trotzdem«, Lockwood nickte. »Ja, ich hätte auch gerne ein Softeis.« »Ich hol uns welche«, sagte ich rasch. Gleich gegenüber war eine Bude. »Was möchtest du, Holly? Eine Linsen-Hummus-Wrap oder sowas?« Holly hatte das Haar unter eine pelzbesetzte Mütze gesteckt, was ihr hübsches Gesicht zur Geltung brachte. Außerdem trug sie wieder den langen Mantel, der ein bisschen an den von Lockwood erinnerte und, wie ich irritiert feststellte, ebenfalls einen Degen. »Ich nehme ein großes, und zwar mit Schokostreuseln. Schließlich ist heute ein besonderer Tag.« »Ach so, ich dachte, du isst nur gesunde Sachen.« Ich ging zu der Eisbude hinüber und stellte mich in die Schlange. Hinter dem Mausoleum versammelten sich schon die Teilnehmer einer Parade. Die Festwagen, für die der Sunrise-Konzern seine Lastwagen zur Verfügung gestellt hatte, waren in den Farben der verschiedenen Agenturen geschmückt, auf manchen prangten riesige Logos. Von einem weißen Mast baumelten die verschlungenen Ketten von Tandy und Söhne, dahinter erspähte ich den Fuchs von Grimble und die allsehende Eule von Dollop und Tweed. Alles aus Pappmaché, Eisendraht und Holz gefertigt und in leuchtend bunten Farben angemalt. Riesige Geisterpuppen gab es auch. Sie waren von eifrigen jungen Agenten umringt, die schon bald Süßigkeiten und Werbebroschüren in die Menge werfen würden. Ein, zwei Wagen waren auch mit Schauspieltruppen besetzt, die während der Parade berühmte Szenen aus der Geschichte der jeweiligen Agentur darstellen sollten. Frierende, in Bettlaken gehüllte und weißgeschminkte Leichen bereiteten sich auf Zweikämpfe mit furchtlosen Agenten in historischen Kostümen vor. Vorn wartete der allerprächtigste Wagen. Er war ganz in Rot und Silber gehalten, den Farben der beiden größten Agenturen. Über ihm schwebten fest verteut zwei riesengroße Heliumballons, ein Einhorn und ein sprungbereiter Löwe, die Logos der Konkurrenten. Die Logos der Konkurrenten Fitz und Rodwell. Auch die Stühle, auf denen Penelope Fitz und Steve Rodwell Platz nehmen sollten, standen bereits auf ihrem Podest. »Miss Carlyle, Lucy Carlyle.« »Ja?« Die Stimme ging im allgemeinen Lärm beinahe unter, weshalb ich sie nicht gleich erkannte. Ebenso wenig die sehr kleine, sehr gedrungene Gestalt, die jetzt auf die Schlange vor der Eisbude zusteuerte. Der Unbekannte trug einen protzigen Pelzmantel und einen breitkrempigen Hut, der den leicht gesenkten Kopf verbarg. Seine Hose war aus weichem Samt, die teuren Lacklederschuhe glänzten im kalten Lampenschein. Ich erhaschte einen Blick auf einen elfenbeinernen Spazierstock in einer üppig beringten Hand, dann schob er den Hut mit einer blitzschnellen Bewegung zurück, sodass sein Gesicht zu sehen war. Es gehörte einem Jungen mit selbstgefälliger Miene und breitem Mund.